zu meinem Thema Frauen in islamistisch-terroristischen Strukturen, bevor ich zu den Mädchen rübergehe, möchte ich so ein bisschen ausholen und mit ihnen so ein bisschen erklären oder zusammen erarbeiten, was überhaupt Salafismus ist und was das überhaupt mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Eine ganz, ganz dringende Bitte. Ich bitte darum, immer Fragen zu stellen. Das soll kein Monolog werden, wenn was unklar ist oder wenn Anmerkungen sind, immer wieder gerne. Was ist denn der Salafismus? Der Salafismus, es gibt eben unterschiedliche Strömungen innerhalb der islamischen Gemeinden. Wir haben zwei Hauptstränge, sunnitische und schiitische Muslime. Und unter diesen gibt es den Salafismus, was nur ein Teilbereich des sunnitischen Islams ist. Also unter Schiiten haben wir den Salafismus nicht. Ich werde auch gleich sagen, warum. Das Wort Salafismus ist aus dem arabischen Wort Es-Selef, Selef-Salihin auf Arabisch, was ungefähr bedeutet die Altvorderen. Das heißt, Salafisten meinen, im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Islam von seinem Ursprung durch kulturelle Einflüsse verfremdet. Und das ist auch der Grund, warum die Muslime so rückständig geworden sind, weil sie sich vom Kern des Islams entfremdet haben. Und wir müssen zurück zu den ersten Generationen des Islams, denn die haben den Islam wirklich richtig gelebt. Also wir haben den türkischen Islam, wir haben den arabischen Islam, wir haben den bosnischen Islam und das ist nicht der Islam, der ist verfälscht und wir müssen zurück. Deshalb Salafis-Salihin, die Altvorderen, also die ersten drei Generationen der Muslime, haben den Islam wirklich verstanden, die haben es wirklich begriffen und danach kamen die Verfälschungen. Deshalb richten sie sich auch wirklich in allem danach, was die ersten drei Generationen gemacht haben und lehnen die komplette Rechtstradition und die Kultur des Islams ab. Also auch die Mezheb lehnen sie ab. Sie lehnen alles ab, was eben danach an Errungenschaften, an Mystik, an Sufismus und so weiter entstanden ist, wird von den Salafisten als Bid'a, also als etwas, was danach dem Islam zugefügt wurde, ab. Deshalb ist es für Salafisten unmöglich, den Sufismus anzuerkennen, weil es ja erst später entstanden ist. Vielleicht so ein paar Zahlen, worum geht es denn überhaupt? Wenn wir uns die Zahlen angucken, wir haben in NRW 1,5 Millionen Muslime. Die Zahl mag auch mehr sein. Wir wissen es nicht genau, weil es keine Verpflichtung gibt, die Konfession anzugeben. Also es kann sein, dass die Zahlen viel, viel mehr sind. In Deutschland haben wir 4,5 Millionen Muslime. In NRW ist falsch. Ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist. Davon sind, von diesen 1,5 Millionen Muslimen, sind 2100 Salafisten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wenn man sich die Zahl erstmal anguckt, sind das 0,05%. Also wir reden über eine Minderheit von einer Minderheit in NRW. Also Muslime sind in der Minderheit und die Salafisten sind Minderheit in der muslimischen Community. Von diesen 2100 sind laut Verfassungsschutz 400 gewaltbereite Salafisten und zurzeit sind 210, das war die aktuelle Zahl heute, sind 210 Jungs und Mädels aus NRW nach Syrien ausgewandert, die jetzt gerade dort kämpfen und 25% waren Frauen aus NRW. Wenn man sich die Zahlen jetzt in Deutschland anguckt, wir haben insgesamt 8500 Salafisten, die als gewaltbereit angesehen werden. 810 sind ausgereist und 20% davon waren Frauen. Wir haben 50 Rückkehrer in NRW. 30 sind bereits im Krieg gestorben, also dort an Kampfhandlungen, und 8 haben sich als Selbstmordattentäter in die Luft gejagt. Davon haben wir traurige Berühmtheit, die beiden Zwillingsbrüder aus Castrop zum Beispiel, die sich in die Luft gejagt haben. Vater war Hauptkommissar. Der eine hat Jura studiert in Bochum und der andere war Zeitsoldat bei der Bundeswehr und trotzdem sind sie da runtergegangen. Wir haben verschiedene Berühmtheiten, leider Gottes, auch aus NRW. Insgesamt sind 120 gestorben, deutschlandweit. Ein Drittel sind Rückkehrer und 20 sind gestorben als Selbstmordattentäter. Also wir sehen, dass NRW halt einen Hauptschwerpunkt bietet. Aber es hat auch damit zu tun, weil es auch das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Es wird immer so von den CDU-Politikern oder vor allem von den CSU-Politikern immer so als Makel, was macht ihr in NRW, warum könnt ihr nicht eure Leute beisammenhalten, immer gesagt, ja, hier wohnen eben mehr Leute. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr ausreisen, einfach nur statistisch zu betrachten. Ein großes Problem sind im Moment die Rückkehrer. Viele von diesen Rückkehrern sind desillusioniert, weil sie gedacht haben, sie machen was ganz Tolles und haben dort erlebt, dass es nicht so toll ist, was ihnen versprochen wurde. Aber viele sind auch zurückgekehrt und wir wissen nicht, ob es wirklich Desillusionierte sind oder ob sie jetzt zurückkommen, um hier etwas zu planen. Deshalb werden Rückkehrer sofort bei ihrer Einreise verhaftet, weil sie eben aufgrund Mitgliedschaft an einer terroristischen Organisation sofort verhaftet werden. Wenn man denn mitbekommt, dass sie zurückgekommen sind, muss man auch bedenken. Wir wissen auch, dass Menschen ausgereist sind, wovon die Behörden auch nichts wissen. Und deshalb wissen wir nicht, wer jetzt zurückgekommen ist und in welchem Stadium dieser Jugendliche dann oder dieser junge Mann dann auch ist. Von den Frauen ist noch niemand zurückgekommen. Es ist auch schwieriger, werde ich auch gleich ein bisschen berichten. So, was ist der Salafismus und warum ist er so attraktiv für junge Menschen? Ich möchte ein bisschen allgemein und danach fokussiert auf die Frauen eingehen. Was bietet der Salafismus oder der extreme religiöse Neosalafismus den Jugendlichen an? Sie müssen sich vorstellen, das sind junge Menschen, nicht wie es manchmal in den Medien dargestellt wird, die immer in die Moschee gegangen sind, aus religiösem Haushalt kommen. Nein, das sind es nicht. Es sind junge Menschen, vor allem die, mit denen wir zu tun haben, aus areligiösen Familien, die von den Salafisten halt geködert werden. Areligiös heißt, das kann auch die deutsche Familie sein, das kann die alevitische Familie sein. Wir haben sogar einen jesidischen Jungen, muss man sich erstmal vorstellen, ein jesidischer Junge, der sich zu IS bekennt, wo man denkt, was hat der in seinem Tee gehabt morgens? Weil Jesiden werden von der IS abgeschlachtet und er bekennt sich zu IS, ist doch krank. Aber auch die. Also alevitische Jugendliche, wir betreuen im Moment ganz viele alevitische Jugendliche. Warum? Hat damit zu tun, diese Jugendlichen sind auf der Sinnsuche. Wir suchen nach dem Sinn des Lebens. Und Salafisten bieten Antworten auf diese Suche. Und zwar, sie bieten Wissen ein, vermeintlich religiös fundierte Aussagen und Begründungen. Ich sage das immer so ein bisschen platt. Drei Koranverse auf Arabisch kennen und die übersetzen können und drei Hadithe auf Arabisch und schon bist du der Islamgelehrte. Und so treten sie auch auf. Also es ist vermeintlich fundiertes Wissen, aber es ist total oberflächlich. Also Koranverse werden aus dem Kontext gerissen, einfach genommen auf Arabisch und dann ist man platt. Wie bei den Cowboys, die dann sofort den Revolver gezogen haben, ziehen dann Salafisten die Koranverse raus und du kannst nicht antworten, weil ja, muss wohl richtig sein, ist ja auch Arabisch. Ne? Und so reagieren auch Jugendliche und sind total fasziniert, dass jemand so gut Arabisch sprechen kann. Also die Jungs sind fasziniert dann und die Mädels natürlich auch. Was bieten Salafisten noch an? Einen exklusiven Wahrheitsanspruch. Sie wissen, was richtig und falsch ist. Und nur das, was Salafisten sagen, ist auch richtig. Der Rest ist natürlich falsch. Es gibt auch keine andere Meinung, die kann es nicht geben. Und dieser exklusive Wahrheitsanspruch geht dann so weit, dass alle muslimischen Gemeinden in Deutschland und in auf der Welt haben das nicht verstanden. Sie wissen nicht, was der Islam ist, nur die Salafisten wissen das. Und so argumentieren sie auch. Sie geben Werte vor, die eindeutig sind in Bezug auf gut und böse und auf richtig und falsch. Sie haben einen Wertekanon. Was bedeutet ein guter Mensch zu sein? Was muss man tun, um ein guter Mensch zu sein? Und das ist alles so oberflächlich. Es ist nicht so hinterfragt, nicht reflektiert, sondern fünfmal am Tag beten und du bist im Paradies. Na toll, ne? Also eine Garantie hätte ich auch gerne. Oder in Bezug auf Halal und Haram, also was ist verboten, was ist nicht verboten im Islam. Auch diesbezüglich haben sie sehr oberflächliche Aussagen. Und weil sie das eben vorgeben, haben sie eine charismatische Person, eine Autorität wie Pia Vogel, wie Sven Lau, Abu Naji, Mohammed Mahmoud und alle Seelenfänger, die wir leider Gottes haben, die dann auch in ihrem Auftreten so souverän wirken, dass Jugendliche ihnen einfach nur glauben. Weil wenn Ibrahim Abu Naji das gesagt hat, dann muss das richtig sein. Er kann ja Arabisch. Er kann auch die Verse auf Arabisch dann vorsagen. Was wir noch haben, wonach sich eben Jugendliche sehr sehnen, ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die Identität, die globale Umma, also die Glaubensgemeinschaft, die Halt gibt. Wir haben eine Weltgemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Und das ist das, wonach sich junge Menschen sehnen. Da muss man sich vorstellen, wir leben in einer Gesellschaft, wo Individualisierung sehr wichtig, Selbstfindung so wichtig gestellt wird. Und wir haben viele Individualisten. Und diese Jugendlichen sind alleine in dieser Welt. Und dann kommt einer und sagt, du gehörst zu uns. Und dann wird da nicht mehr der Name gesagt, dann heißt er sofort Achi. Achi heißt Bruder oder Uchti, Schwester. Und sofort ist man Bruder und Schwester. Und das sind so Parameter, nach denen sehnen sich die Jugendlichen. Die wollen Teil einer Gesellschaft sein. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, es sind ja prekäre familiäre Verhältnisse, sagen wir immer. Also, muss nicht immer die klassische Scheidungsfamilie sein. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht um Familie, die vor sich hin leben, wo die Kommunikation in der Familie nicht mehr da ist, wo die Beziehungen nicht die sind, die sie eigentlich sein sollten, zwischen Eltern, Kind, Geschwistern, wo die Bindung nicht mehr so fest ist, wo die Qualität der Beziehungen abgenommen hat. Keiner weiß, was der andere denkt. Alle sind mit ihren Handys, mit ihren Tablets beschäftigt. Jeder lebt in seiner Welt. Und dieser Jugendliche ist alleine. Und jetzt kommt er in diesen Lease-Stand in der Innenstadt und dann heißt es, Achi, toll, dass du da bist. Auf dich haben wir gewartet und dich brauchen wir für die Dawa. Und das ist so eine Aufwertung dieses jungen Menschen, danach sehnt er sich ja die ganze Zeit. Und wenn er in der nächsten Woche nicht da ist an diesem Lease-Stand, dann wird er sofort angerufen. Achi, wir haben dich vermisst. Fehlt dir was? Bist du krank? Sollen wir dir helfen? Und das kennt der Jugendliche auch nicht. Und in der nächsten Woche freuen sich alle, dass er gekommen ist. Das kennt er auch nicht. Also das sind so Sehnsüchte von Jugendlichen, die eben gestillt werden von der Gruppe. Und was haben wir noch? Wir haben die Gerechtigkeit, für die Salafisten eben meinen einzustehen. Und zwar wird immer wieder von der Opferidentität gesprochen. Also Muslime auf der gesamten Welt werden unterdrückt. Die Kriege, die wir auf der Welt haben, sind, die allermeisten sind in muslimischen Ländern. Stimmt auch alles. Aber wir haben diese Verschwörungstheorien, die in dieser Szene so unheimlich präsent sind. Verschwörungstheorien, Juden sind an allem schuld, die Illuminaten sind an allem schuld und so weiter und so weiter. Und dann kommt der Salafist, der sagt, wenn wir da sind, dann wird das alles aufhören. Und wir haben jetzt junge Menschen, müssen sich vorstellen, der 17-jährige Hakan, der nicht viel auf der Reihe gekriegt hat in der Schule, immer schlechtere Noten geschrieben hat, der sich auch manchmal nicht gut benommen hat und deshalb auch die schlechtere Note bekommen hat. Und dann hört dieser Junge sich die Videos von Pierre Vogel, von Sven Lau, Abu Naji, also von diesen selbsternannten Islam-Experten. Und dort wird immer erzählt, als Moslem bist du nicht anerkannt. Du kannst machen, was du willst. Muslime sind benachteiligt in Deutschland. Muslime sind auch auf der Welt benachteiligt. Muslime werden ausgebeutet. Alle muslimischen Länder sind eigentlich sehr reiche Länder, weil sie unheimliche Bodenschätze haben, aber sind die ärmsten Länder. Warum? Weil Juden sie ausbeuten. Das hört der Jugendliche immer wieder. Und dann, stimmt, sagt er sich, in der Schule werde ich auch immer schlecht behandelt. Ich kann mich mit Kevin streiten, aber ich bin immer der Schuldige. Und das wird immer wieder aufgegriffen. Und dann heißt es, wir halten zusammen. Wir setzen uns für die Unterdrückten ein. Für die Unterdrückten. Zum Beispiel haben wir einen Vorfall gehabt in Bayern. Da ist eine tschetschenische Frau mit 7 Kindern, alleinerziehend, der man die Kinder weggenommen hat. Ich weiß nicht warum, ich denke mir mal, dass es Gründe gehabt haben muss. Aber das wurde unheimlich instrumentalisiert von der Szene. Es gab einen unheimlichen Ansturm in dieses kleine Dörfchen, wo dann die Presse dann darüber berichtete, Salafisten übernehmen das Dorf, weil die wohnt in einem bayerischen Dorf und das wurde instrumentalisiert. Ihre Kinder hat man nur weggenommen, weil sie muslimisch ist. Weil sie auch einen Niqab trug, also einen Gesichtsschleier, und sie haben die Ursache nur darauf reduziert, dass es an diesem Niqab lag. Vielleicht lag es wirklich daran, meine, eine Frau mit 7 Kindern alleinerziehend, das ist kein einfacher Job. Vielleicht war die Frau wirklich, ich weiß es nicht, vielleicht war die wirklich überlastet und sie brauchte eine Unterstützung. Aber Salafisten haben das dann instrumentalisiert und haben gesagt, wir müssen solidarisch sein, wir müssen für unsere Schwester ein. Und das wird immer wieder in der Szene dann thematisiert und Jugendliche fühlen sich dann wieder bestätigt, stimmt, Muslime werden unterdrückt. Aber auch die Weltpolitik wird instrumentalisiert. Also ich versuche das auch immer wieder in den Workshops zu thematisieren. Ist es denn so, dass die Länder, weil sie muslimisch sind, ausgebeutet werden? Zum Beispiel von Monsanto. Den Großsaathersteller kennen Sie vielleicht. Gerade versucht Bayer, den aufzukaufen. Monsanto ist ein Großsaathersteller, der in Indien es dazu gebracht hat, laut bestimmten Studien, dass 200.000 Bauern in den letzten 15 Jahren Selbstmord begangen haben, weil sie die Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Es ist, ein Monopol, das Monsanto hat, und die können die Preise für das Saatgut hochtreiben. Aber ich glaube nicht, dass es den Monsanto-Leuten darum geht, muslimische Bauern auszubeuten. Nee, die beuten alle Bauern in Indien aus. Den indischen, den buddhistischen, den christlichen und den muslimischen. Wenn British Petrol gerade Nigeria ausgebeutet, dann ist es BP total egal, ob es muslimische Kleinbauern dort unten sind, deren Länder gerade vergiftet werden durch den Erdölabbau. Das macht dem BP nichts aus. Also wir haben klar Ausbeutung der dritten Welt, weil wir unseren Konsum ja auch irgendwie finanzieren müssen. Aber das liegt nicht daran, dass diese dritte Welt muslimisch ist. In Kenia sind nicht alle muslimisch und trotzdem wird Kenia ausgebeutet. Eins der reichsten Länder an Bodenschätzen, die größten Diamantvorkommnisse sind in Kenia, aber das ist eins der ärmsten Länder. Warum? Nicht, weil Kenia muslimisch ist, sondern weil Kenia eben durch die Kolonialisierung eben ausgebeutet wird. Also was ich damit sagen möchte, diese Opferrolle, die gerne eingenommen wird, und daraus, wenn wir zusammenhalten, dann werden wir das aufbrechen. Das wird unheimlich gerne auch genommen von den Salafisten. Und es sind so einfache Antworten auf so komplexe Fragen, die dann gestellt werden. Ne? Und mit einfachen Antworten kann man ja Menschen eher ködern, kennen wir aus allen Bereichen, als mit komplexen, weil da muss man ja zuhören. Da muss man ja hinterfragen. Und was bieten Sie noch an? Gewalthandlungen, die Sie religiös legitimieren können. Wir müssen uns wehren. Und das kann ich legitimieren, indem ich einen Koranvers nehme aus dem Kontext und sage, das steht doch im Koran, ich darf das. Das bieten Salafisten auch an. Und was noch? Der Salafismus ist eine Protestbewegung. Eine Protestbewegung, womit man Aufmerksamkeit und die Abgrenzung von den Erwachsenen bekommen kann. Womit kann man heute noch Eltern schocken? In den 80ern war es die Punkbewegung. In den 90ern fing es mit den Tattoos an. Erst die Rockerszene. Mittlerweile hat jeder Bürgerliche ein Tattoo. Es ist angekommen. Kann man heute noch mit Piercings Menschen schocken? Kannst du nicht mehr. Manche Eltern haben, also die Elterngeneration hat ja schon Piercings. Womit kann man heute noch in irgendeiner Weise Protest ausdrücken? Werde Islamist? Kriegst du die Aufmerksamkeit der kompletten Gesellschaft? Ein Jugendlicher, wenn der wirklich Scheiße bauen will auf gut Deutsch, und die Aufmerksamkeit in der Schule haben will, was muss der tun? Ein Köpfungsvideo auf dem Handy, was er auf dem Schulhof zeigt. In einer halben Stunde ist der Staatsschutz da, in einer Dreiviertelstunde ist Wegweiser da, das Jugendamt ist da, die Konferenz ist einberufen. Und der Junge ist der Held. Er hat sein Ziel erreicht. Da kann er sich noch so viel tätowieren, noch so viele Piercings reinstechen überall. Guckt keiner nach. Also was ich damit sagen möchte, womit kann man heute areligiöse Familien, Eltern aus der Reserve locken, mit denen sich abgrenzen, indem man sich verhüllt. Ich habe eine Mutter gehabt, die sagte, ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass ich nicht dieses Kopftuch anziehe. Und was macht die Olle? Jetzt zieht die ein Kopftuch an. Die Mutter war aus dem Häuschen, sie konnte es nicht wahrhaben, warum jetzt die Tochter dieses Kopftuch anzieht, weil sie hat ja jahrelang gegen die Eltern und die Großeltern gekämpft, das Kopftuch nicht tragen zu müssen. Hätte die Tochter kein Kopftuch angezogen, hätte sie ja keinen Protest ausgedrückt, hätte sie sich auch vom Elternhaus nicht distanziert. Das kann man auch so ein bisschen vergleichen mit den 68ern. die für Freiheit, für körperliche Freiheit, für Freizügigkeit und Nacktsein eingetreten sind, deren Kinder wurden ultrakonservativ. Die Tochter von Nina Hagen sieht nicht aus wie Nina Hagen. Ganz das Gegenteil. Weil wie willst du dich von Nina Hagen abkapseln, indem du konservativ wirst? Und so muss man sich das auch bei dem Salafismus, es ist eine Jugendbewegung, eine Protestbewegung, vergleichbar mit den 68ern, vergleichbar mit der Punkbewegung, aber es ist eine Protestbewegung. Und wenn Sie sich diese ganzen Parameter anschauen, dann werden Sie auch Parallelen zu einem anderen Extremismus sehen. Und zwar zum Rechtsextremismus. Es sind die gleichen Parameter. Der Rechtsextremismus verspricht auch den Jugendlichen Wahrheit, Werte, Brüderlichkeit oder Kameradschaft wird es dann genannt. All das, was der Salafismus verspricht, verspricht auch der Rechtsextremismus. Und es ist eins zu eins identisch. Und ob jemand rechtsextrem oder salafistisch wird, entscheidet nicht die Ideologie, sondern wann dieser Jugendliche wo war, zu welcher Zeit. Also wann er wen getroffen hat, also ob er den Lidstein trifft oder drei Straßen weiter pro NRW. Oder jetzt die Pegida und AfD und was wir noch haben, ist eine Zufallsgeschichte. Danach erst kommt die ideologische Auseinandersetzung. Erst ist es der Protest. Bitte schön.
Hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also das haben wir auch aus der letzten Veranstaltung von vor 2 Wochen mitgenommen. Hier steht Gewalthandlungen religiös legitimieren. Aus Sicht des Innenministeriums ist tatsächlich so, dass zwischen Gewaltbereiten und den restlichen Salafisten unterschieden wird. Das heißt, nicht jeder Salafist ist automatisch unter Generalverdacht, sondern wenn konkrete Hinweise auf Gewaltbereitschaft bestehen, wenn diese Leute sich in den Kreisen bewegen, dann kommt der Verfassungsschutz da zum Einsatz. Und das nur als Hinweis, damit das hier wirklich korrekt dargestellt wird und nicht gesagt wird, alle Salafisten sind gewaltbereit.
Klar, natürlich. Hab ich jetzt ausgeklammert, weil das nicht jetzt mein Thema war. Weil es gibt verschiedene Gruppierungen unter den Salafisten. Die puristischen werden nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Das sind lammfromme Menschen, sehen ein bisschen schräg aus in ihrem Outfit. Ich habe jetzt die Bilder nicht dabei, weil das nicht Thema war. Die beobachtet werden, sind die, die Gewalt legitimieren. Und die missionarischen Salafisten, also der Lidstand wird beobachtet. Auch wenn die nicht direkt zu Gewalt aufrufen, aber sie werden beobachtet. Vielleicht zu den ideologischen Merkmalen. Was macht den Salafismus aus? Das erste ist, dass es andere Religionen abwertet. Nur der Islam ist die einzig wahre Religion und der Rest hat keine Daseinsberechtigung. Deshalb müssen alle Menschen missioniert werden. Aber auch offensiv missioniert werden. Bis dahin geht's noch, weil das machen Zeugen Jehovas auch. Zeugen Jehovas sind bis dahin gleich. Also da wird auch aktiv missioniert. Der Lidstand hat seinen Stand, manchmal auch in Form von Rucksäcken, weil mittlerweile die Städte dahin gegangen sind, die Lidstände zu verbieten als Ordnungsmaßnahme. Da dürfen sie auch machen. Sie haben ein Rucksackmodell jetzt erfunden mit so einem größeren Rucksack, wo dann Lies steht und die Korane in diesem Rucksack drin sind. Das müssen sie nämlich nicht anmelden. Genauso wie mit den Zeugen Jehovas, die mit ihren Taschen rumlaufen, die müssen das auch nicht anmelden. Also man guckt sich da so ein bisschen aus der Szene was ab. Also andere Religionen werden abgewertet, deshalb wird von Salafisten unheimlich auch aktiv missioniert. Sie lehnen auch die Religionsfreiheit ab. Hat mit dem ersten Punkt was zu tun, wenn es nur eine Religion geben kann, die einzig wahre, dann braucht man auch keine Religionsfreiheit. Menschenrechte, Grundrechte werden eben aberkannt. Und es gibt die Unterscheidung zwischen Werten und unwerten Leben. Also jemand, der den Glauben hat, der hat ein wertes Leben, also ein wertvolles Leben. Wenn man nicht glaubt, dann ist dieses Leben auch nichts wert. Und die einzige wahre Religion wird als normatives Gesellschaftskonzept anerkannt. Das heißt, nur wenn man nach dem Islam lebt, dann kann eine Gesellschaft glücklich sein. Und wenn man nicht nach dem Islam lebt, dann hat das keinen Sinn. Das muss verändert werden. Und die Religion wird dadurch in eine Ideologie umgewandelt. Also Religion, nicht das, was spirituell ist, was ich mit dem Schöpfer verbinde und meine Beziehung zum Schöpfer, kommt sozusagen in den Hintergrund und die Religion wird zur Ideologie, wo ich etwas verändern muss. Und sie lehnen natürlich den demokratischen Diskurs ab und vor allem auch alles, was mit der Demokratie zu tun hat, Wahlen, Parteien, all das wird auch vom Salafismus abgelehnt. Wenn wir uns jetzt die Auslöser der Radikalisierung anschauen, muss man erst sagen, es gibt kein einheitliches Bild der Radikalisierung. Also wir können nicht sagen, nach Schema F zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Weil jeder Mensch ist eben individuell. Aber trotzdem kann man ein paar Sachen herausarbeiten, die bei allen Jugendlichen der Fall ist. Wir haben Rückschläge und Enttäuschungen, die Kinder und Jugendlichen durchgemacht haben. Jetzt bei den traurigen Berühmtheiten, die Zwillingsbrüder aus Castro, von denen ich gerade gesprochen hatte, die sich in die Luft gejagt haben. Was war dort der Auslöser? Der Jurastudent hatte eine türkische Freundin. Muss wohl seine Liebe des Lebens gewesen sein, ich weiß es nicht. Und diese junge Frau hat irgendwann mit ihm Schluss gemacht. Warum hat sie Schluss gemacht? Die Begründung war, du bist kein Moslem, ich kann dich nicht heiraten. Und das war der Grund, warum der Junge angefangen hat, sich über den Islam zu informieren. Und weil er eben die Gemeindestrukturen in Bochum nicht kannte, er hat in Bochum studiert. Was macht man, wenn man sich über Islam informieren will? Man setzt sich an den PC und googelt. Und wenn Sie googeln zu allen möglichen islamischen Themen, werden Sie immer wieder Pierre Vogel, werden Sie immer wieder die salafistischen Seiten vorfinden. Also diese Gruppierungen schaffen es, ihre Google-Suchmaschinen so einzustellen, dass sie an erster Stelle genannt werden. Mindestens an dritter Stelle kommt Pierre Vogel, egal welches Thema. Und so sitzt der Jugendliche in seiner Krise, in seiner Lebenskrise und liest und liest. Und weil er keinen Vergleich hat, weil er auch kein Basiswissen hat, nimmt er alles, was dort steht, als Wahrheit an. Und radikalisiert sich danach aber. Der andere Bruder von den Zwillingen war als Zeitsoldat in Afghanistan, kam nach aktiven Kampfhandlungen aus Afghanistan auch zurück und hatte eben diese posttraumatischen Belastungsstörungen, was eben Zeitsoldaten leider Gottes haben, weil sie mit dem, was sie dort eben erlebt haben, nicht so ganz zurechtkamen. Und beide Jungs haben dann angefangen, den Kontakt zu den Ließstätten zu finden und so weiter. Es kam zum Eklat in der Familie. Der Vater hat die beiden Jungs rausgeschmissen. Dann sind die untergetaucht und irgendwann hat der Vater aus der Presse erfahren, dass die beiden Jungs sich in die Luft gejagt haben. Das muss man sich erst vorstellen. Aber wobei es mir hier ankommt, was ich auch immer wieder in den Seminaren oder in den Vorträgen in Schulen immer wieder sage, wenn der Kontakt abbricht, dann hat man keinen Einfluss mehr. Der Fehler dieses Vaters war es, die beiden Jungs rauszuschmeißen. Hätte er sie doch zu Hause behalten, hätte er doch versucht, immer noch in Kontakt zu bleiben. Wenn der Dialog da ist, hat man Einfluss. Kann man was gestalten. Wenn der Dialog abbricht mit den Kindern, dann kann man auch nichts mehr machen. Dann überlässt man sie ja den. Egal, ob es rechtsradikale, islamistisch motivierte Jungs sind oder egal, ob es Drogenabhängige sind. Es sind immer wieder die gleichen Parameter. Wenn der Dialog in der Familie abbricht, dann überlässt man die Kinder sich selbst. Und dann kommt nichts Gutes bei raus. Und genauso ist es hier. Also wir haben Rückschläge, Enttäuschungen, Lebenskrisen, die diese Jungs und Mädchen durchmachen. Und persönliche Ursachen. Also sie sind Verlierer der Gesellschaft, sind frustriert. Wir hatten einen Jugendlichen, der in der Förderschule war, 9. Klasse Förderschule. Das war sein letztes Jahr auf der Förderschule. Was hat dieser Jugendliche zu erwarten? Nicht mal einen Hauptschulabschluss, 9. Klasse hatte der. Der hätte noch mal ein Jahr lang auf die Berufsschule gehen müssen, um seinen Hauptschulabschluss 9. Klasse zu machen und dann noch mal ein Jahr, um seinen Hauptschulabschluss 10. Klasse zu machen und dann noch mal 2 Jahre, um seinen Realabschluss zu machen. 4 Jahre Berufsschule haben ihn erwartet. Der war ja nicht umsonst auf der Förderschule. Er war ja nicht der Hellste, sonst wäre er ja nicht auf der Förderschule gewesen. So, er hat ja keine Perspektive. Und jetzt ist er zufällig an dem Ließstand vorbeigekommen. Bis dahin hat der Vater mal gesagt, aus dir wird nichts. Du findest doch nie einen Job. Wer will dich denn haben? Und jetzt steht er am Ließstand und dann sagt einer, wir brauchen dich. Die Dawa in Wuppertal braucht dich. Und das ist so eine Aufwertung, nachdem er so viele Krisen durchgemacht hat. Dann sagt er, klar bin ich dabei. Warum nicht?
Vielleicht doch mal. Was bedeutet Dawa?
Achso, Entschuldigung, das sind so Vokabeln, die ich so selbstverständlich benutze. Dawa heißt sich für die Sache einsetzen. Arabisch eigentlich, die Sache des Islams, also den Islam propagieren, Werbung für den Islam machen, sich für den Islam einsetzen, heißt Dawa. Und für die Ließstände heißt das eben, die Koran zu verteilen, mit den Menschen in Kontakt treten, immer wieder über den Islam berichten. Wir haben jetzt einen Jugendlichen, den wir ein bisschen betreuen. Was hat dieser Jugendliche gemacht? Hat den also das normale Schulfest, was es an dieser Schule gibt, hat er dafür genutzt, unter dem Vorwand, jedes Land soll seine Kultur darstellen, hat er seinen Ließstand aufgebaut. Und die Schule war total überlastet. Was machst du denn da? Ich meine, der macht Dawa für sich, ne? Also der ist so von der Sache überzeugt, schulfest. Und dann schreibt dieser Schnösel, ich sage jetzt einfach Schnösel, entschuldigen Sie, auf seiner Facebook-Seite, Dawa war erfolgreich an meiner Schule, habe 10 Korane verteilt, unter anderem eins an den Schulleiter und wir haben danach zusammen gebetet. Toll. Pegida hat genug Argumente jetzt. Also wenn so ein Jugendlicher... Der ist gerade mal 16, aber er ist so überzeugt davon. Und wenn man sich seine Biografie anschaut, sieht man auch unheimliche Brüche in der Biografie, auch bei diesem Jugendlichen. Also dass viele, also fast der überwiegende Teil, hat diese Biografie in Brüche, die eben diese Krisen auslösen. Also dysfunktionale Familien, habe ich gesagt, fehlende Vaterfigur. Die Jungs und Mädels, die ich bis jetzt betreut habe, bei denen hat immer der Vater gefehlt. Es geht nicht darum, dass der Vater gestorben oder halt geschieden ist von der Mutter. Nein, die fehlende Vaterfigur heißt auch, dass der Vater zu Hause wohnt, körperlich anwesend, aber geistig nicht da ist. Geistig nicht da ist, weil er ein Workaholic ist. Geistig nicht da ist, weil er ein Alkoholiker ist. Also wir haben die ganze Spannbreite. Also bei einem serbischen Jungen hatten wir den Vater, der schon seit 15 Jahren Alkoholiker war. Also der Junge kannte den Vater nicht unter einem Alkoholpegel von 2 Promille. Bei den beiden Mädels, die ich eine Zeit lang betreut habe, war das ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der Vater. Beide großen Schwestern waren auch sehr erfolgreich. Die eine hat Jura studiert, die andere hat Medizin studiert. Nummer 3 und 4 sind ausgebüxt. Also ausgebüxt, hatten keine Lust mehr auf dieses Leben. Aber da hat auch der Vater gefehlt. Also wir haben immer wieder bei allen die fehlende Vaterfigur. Haben wir übrigens auch bei Rechtsextremen. Da, wo die Vaterfigur auch fehlt. Und natürlich Diskriminierungserfahrungen, die diese Jugendlichen gemacht haben. Nicht nur, weil sie Ahmed geheißen haben oder Esra, sondern weil sie auch Kevin heißen, Chantal heißen, nicht aus der Südstadt kommen, sondern aus der Nordstadt kommen, in bestimmten Milieus aufgewachsen sind. All das führt dazu. Also nicht nur ein Grund, nicht ein Faktor, sondern es ist dieses Konglomerat von verschiedenen Faktoren, die dazu führen. Wie gesagt, Diskriminierungserfahrungen, die man tagtäglich erlebt, die jeder hier auch in der Runde mal erlebt hat, weil man ausgegrenzt wird, weil man einen bestimmten Nachnamen hat. Jugendliche, die 70 Bewerbungen schreiben und noch keine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen haben. Und dann die ganz einfache Antwort haben, ja, ist ja kein Wunder, ich heiße Yilmaz. Vielleicht liegt es doch daran, dass die Noten nicht so gut waren. Aber es ist ja einfacher, eine Schuld jemand anderem zuzuweisen. Und wir haben labile Persönlichkeiten, also Jungs und Mädels, die schon immer am Rande der Gesellschaft, nie die Stars in der Clique waren, die immer am Rande gestanden haben und die wirklich sich immer nach Anerkennung gesehnt haben. Anerkennung, die sie von den Eltern nicht bekommen haben, die sie in der Peer Group nicht bekommen haben. Und jetzt, Salafisten geben ihnen diese Anerkennung, genauso wie bei den Rechtsradikalen. Und dazu gibt es noch natürlich weitere Auslöser. Wenn das alles da ist, dann haben wir meistens den Fall, dass diese Jugendlichen vor dem PC sitzen, in nur sozialen Netzwerken unheimlich aktiv sind und dabei dann immer wieder Bilder von muslimischen Opfern sehen. Arid Uka, vielleicht kennen Sie den, das ist der, der die beiden Soldaten am Frankfurter Flughafen erschossen hat. Das war einer, der wirklich die ganze Zeit in den sozialen Netzwerken unterwegs war. Und er hat zum Beispiel als Grund für seine Radikalisierung genannt, ich habe so viele Videos gesehen, so viele Berichte gesehen, wie GIs irakische Frauen vergewaltigen, afghanische Frauen vergewaltigen, Kinder töten. Ich wollte dem ein Ende setzen. Und 2 GIs sind ja jetzt tot. Sind 2, die nicht vergewaltigen können. Und so hat er das ausgedrückt. Also der saß wirklich vor diesem PC, zog sich ein Video nach dem anderen rein. Ich sage mal so, wie so eine Droge, wie so ein Joint. Zieht er einen nach dem anderen rein und ist danach irgendwann so benebelt, dass er den Realitätsverlust bekommt. Und dann, unterwegs hat er diese Nashids gehört, also diese Gesänge, diese Kampfgesänge, die es auch im Internet gibt. Und ist zum Flughafen und hat dann die beiden US-Soldaten erschossen. Also typische Verläufe, die wir bei fast allen sehen. Vielleicht jetzt so ein bisschen zu unserem Thema. Der Islamismus oder Dschihadismus, egal wie wir es jetzt nennen, religiös begründeter Extremismus, ist kein ausschließliches männerspezifisches Phänomen. Also es sind nicht nur Jungs, die dabei sind, sondern es sind immer vermehrt auch jetzt Frauen dabei, junge Mädchen dabei. Im Moment sind sie noch eine Minderheit, aber eine unheimlich stetig wachsende Minderheit. Und was bei diesen Frauen vielleicht so typisch ist, sie stehen immer wieder in Beziehung zu einem männlichen, dschihadistischen, zu einer Person. Wir haben so eine in Wuppertal gehabt, sie ist selbst Italienerin. Wir haben einen Star in Solingen, ein italienischer Konvertit, ein echter Frauenschwarm. Gerade auf der, wie alt ist der jetzt? Der ist jetzt 20. Die Hälfte seiner Stufe ist in ihn verknallt. Die andere Hälfte ist zum Islam konvertiert. Ich überspitze das jetzt einfach mal. Aber die Mädchen konvertieren, damit sie bei ihm punkten können. Und wenn sie nicht punkten können, also bei diesem einen, ich nenne sie einfach mal Ricarda. Ricarda wollte wirklich bei dem Jungen landen. Und irgendwann fing sie an, mit Niqab rumzulaufen in der Schule, obwohl sie ganz hautenge Jeans anhat. Also so widersprüchlich, ne? Also das Gesicht verhüllt, aber darunter ist alles total hauteng. Und nachdem der Junge kein Interesse gezeigt hat, hat sie alles aufgegeben. Also um jemanden zu imponieren, wird auch viel von den jungen Mädchen auch gemacht, weil sie sich auch wieder nach einer starken männlichen Person sehnen. Und dieser Junge war diese starke Persönlichkeit. Und sie wollte ihm imponieren. Nicht nur sie, also wir haben vier Mädels, die in irgendeiner Weise mit diesem Jungen verzwickt waren. Also wir haben schon so wie in diesen Tatortfilmen schon unsere Schemas aufgebaut, wer ist noch mit dem Jungen zusammen gewesen. Und es sind ganz viele dort. Und die Szene baut auf diesem Jungen auf. Und er prahlt auch damit, dass er, wenn die Mädchen möchten, Kontakte herstellen kann, wo die Mädchen dann auch nach Syrien auswandern können. Aber komischerweise will er selber nie dorthin. Also dieses Ködern über eine dschihadistische Person, männliche Person, läuft unheimlich gut, vor allem in den sozialen Netzwerken. Es gibt richtige Gruppen auf Facebook, wo Mädchen dann auch darüber berichten, wie toll das da unten ist und dass es da noch einen Mujahid gibt, also einen Dschihadisten, der auch eine junge Frau sucht und hast du nicht Lust. Und das wird dann über diesen sozialen Netzwerk einfach verbreitet. Also wenn Sie mich fragen, ist das ein Grund, um Facebook zu verbieten? Meiner Meinung nach müsste man Facebook komplett verbieten, weil es läuft so schnell. Früher hatte man diese Möglichkeiten nicht. So schnell geht es ohne Facebook nicht. Bei den jungen Mädchen ist es so, dass der Aktionsraum eher auf dem häuslichen Bereich reduziert ist. Also an den Lesestellen werden Sie keine jungen Mädchen finden. Die sitzen eher am PC und arbeiten übers Internet und versuchen, die Ideologie oder die Dawa über das Internet zu verbreiten. Die Jungs stehen an diesen Lesestellen, sind eher in der Stadt präsent. Und das Internet bietet auch die Möglichkeit, Aktivitäten von zu Hause nach außen zu tragen, weil die jungen Mädchen ja nicht rausgehen sollen. Und das Internet dient den jungen Mädchen als Radikalisierungs-, aber auch als Propagandamedium, wo sie dann ihre. Und zum Beispiel war das eine Seite, die gerne genutzt wurde. Wurde jetzt verboten, Gott sei Dank. Aber meine, verbietest du eine Seite, kommen drei neue. Also irgendwie kommt man mit den Verboten nicht mehr nach, habe ich den Eindruck. Das ist zum Beispiel ein Mädchen aus Bayern, war sie, die dann sich radikalisiert hat, zum Schluss auch in Niqab getragen hat und auch nach Syrien ausgewandert ist. Und wenn man sich die Eltern anguckt, wieder das Typische, eine areligiöse Familie, wo keine Religion eine Rolle gespielt hat in der Erziehung der Eltern, der Kinder, Aber dieses Mädchen sich dann unheimlich schnell, innerhalb von wenigen Monaten sich dann radikalisiert. Und die Radikalisierungsverläufe werden immer kürzer. Früher hatten wir von der Konvertierung bis zur Ausreise 15, 16 Monate, mittlerweile sind das 8 Monate jetzt. Also ein Jugendlicher konvertiert und dann ist er in Syrien. Und da sind nur ein paar Monate vergangen. Und das Alter der Ausgereisten wird immer jünger. Die Jüngste war jetzt in Wien 12 Jahre alt, die sich der IS anschließen wollte. Wo man denkt, Kind, wir haben noch Hüpfekästchen gespielt in dem Alter. Was willst du in den Dschihad ziehen? Was weißt du von der Welt? Also so weit geht es jetzt. Vor allem ganz, ganz viele, sie war glaube ich 16, lassen Sie mich nichts Falsches sagen, aber sie war noch nicht volljährig, 16 war sie, aus Bayern. Worum geht es hier bei dieser Radikalisierungsgeschichte oder bei der IS? Es geht darum, dass die gemeinsame Pflicht von Mann und Frau ist, ein weltumspannendes Kalifat aufzubauen. Das ist das Ziel. Und dann braucht man natürlich, wenn man einen Staat aufbaut, sowohl Männer als auch Frauen. Und das ist zum Beispiel ein Zitat von einem Mädchen, das über Facebook dann diesen Satz geteilt hat. Wenn unsere Löwen schlafen, tragen wir die Verantwortung für die Umma, also für die Glaubensgeschwister. Also die Löwen, die morgens kämpfen bis zum Abend und dann bewachen die Mädchen ihre Kinder und ihre Ehemänner, damit ihnen nichts passiert. Und der Dschihad wird als Aufgabe für die ganze Familie angesehen. Viele von den ausgereisten jungen Frauen ist ausgereist, weil der Mann ausgereist ist vorher. Sie sind denen sozusagen nachgezogen, weil der Mann da unten ist und jetzt dieses Kalifat ja aufbaut. Und für die ganze Familie heißt das auch kleine Kinder, Sie werden das auch im Internet immer wieder Bilder finden, so 4-5-jährige Jungs, die mit der Kalaschnikow spielen. Also nicht mit einer Plastik-Kalaschnikow, sondern mit einer echten. Und dann, wir ziehen uns die Mujahidin von morgen auf, heißt es dann so in diesen Facebook-Einträgen. Und die dann tausendmal geliked werden. Das hatte ich ja schon vorhin gesagt, bei den Radikalisierungsgründen, wir haben kein einheitliches Muster, das ist ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren und Lebenssituationen. Ich überspringe das jetzt mal. Was sind die Gründe? Was bieten sie an? Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, sie geben den Jugendlichen Verantwortung. Verantwortung, etwas machen zu können, was den Jugendlichen unheimlich gefehlt hat in ihrer Familie. Es gibt ja dieses türkische Sprichwort, sen adam olmazsın, also aus dir wird kein echter Mann. Und das ist eine Floskel, die immer wieder von den Jungs auch gehört wird vom Vater. Dass ich mal sehe, dass du mal erwachsen wirst. Bir balta hesap olamazsın heißt es dann. Also du wirst kein Stil für irgendetwas sein. Also du wirst nichts hinbekommen, heißt es dann im übertragenen Sinne. Und bei diesen Jugendlichen kommt es dann zu der Aufwertung, weil sie bei diesem Street-Dawa-Projekt mit Rucksack durch die Straßen laufen und sich dann unheimlich aufgewertet fühlen. Weil sie ja sozusagen die Dawa auf den Schultern haben. Aufwertung. Und sie gehören zu einer muslimischen Elite. Eine Elite, die es verstanden hat, die den Islam wirklich verstanden hat. Alle 4,5 Millionen Muslime in Deutschland haben es nicht verstanden. Und 1,5 Milliarden Muslime auf der Welt haben es auch nicht verstanden. Die ganzen Professoren von der Al-Azhar-Moschee-Uni und die ganzen Professoren in der Türkei und überall auf der Welt haben es nicht verstanden. Aber dieser 16-jährige Jugendliche hat es verstanden. Und er trägt die Dawa auf den Schultern. Also was für eine Aufwertung. Vorher waren diese Jugendlichen nicht Moschee sozialisiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist nicht so, dass sie in der Dianet-Moschee waren, 10 Jahre lang, und danach zum Lies-Stand gegangen sind. Nein, das haben wir nicht. Sie waren nicht vorher in der VIKZ-Moschee oder in der Mildigölisch-Moschee und sind dann zu dem gegangen. Nein, keins dieser Jugendlichen ist Moschee sozialisiert. Deshalb ist es bei uns, vor allem für Wegweiser, ganz immanent, dass wir die Beziehung zu den Moscheen unheimlich pflegen, weil sie unterstützen uns in dieser Präventionsarbeit. Wenn ich einen Jugendlichen habe, so eine hatte ich zum Beispiel, die Mutter kam zu uns in die Beratung und sagte, meine Tochter hat einen irakischen Freund. Das war schon Grund, um zu uns zu kommen, weil die Mutter befürchtete, dass die dann sofort nach Irak ausreist und dann bei der IS sich dann beteiligen wird. Dann haben wir dieses Mädchen zufällig in der Moschee getroffen, weil die Mutter eine Moscheebesichtigung von der Tochter haben wollte. Und dann haben wir, weil wir diese Moschee ja kennen, gesagt, du, wenn du Fragen zum Islam hast, wenn du halt mehr erfahren möchtest, freitagabends treffen sich die Mädels hier. Das ist so ein loser Zirkel von Mädchen, da gibt es jemanden, der dann auch theologisches Wissen hat. Wenn du möchtest, kannst du da hinkommen. Also dieses Bedürfnis nach Religiosität, nach Spiritualität, wenn wir die nicht irgendwie tilgen, wenn wir die nicht befriedigen, das Internet tut es. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Mädchen und die Jungs, die sich für den Islam interessieren, denen so eine Alternative bieten, die Moschee um die Ecke, die Moschee, keine Ahnung, in Katernberg oder sonst wo hier in Essen, die hat ein Jugendprogramm, samstagabends treffen sich die Mädels, sonntagabend, keine Ahnung, die Jungs, ich weiß es nicht, dass man denen sagen, geh dahin. Die haben auch ganz tolle Angebote. Oder Kulturvereine, Bildungsvereine und so weiter, die wir den Jugendlichen auch an die Hand geben können. Diese Jungs und Mädels, die radikalisiert sind, die haben eine Moschee noch nie von innen gesehen. Die waren noch nie in der Moschee. Höchstens im Freitagsgebet, aber nicht mehr. Und worauf wird geachtet? Auf die Kleidung. Bei vielen Salafisten ist es so, dass man sie sofort an der Kleidung erkennen kann. Also sie haben sehr weite Hosen und dann kurze Hosen, die an den Knöcheln, also bis zu den Knöcheln nur reichen, weil sie dann von einem Hadith ausgehen. Die Kleidung sollte nicht den Boden streifen. Also auch sehr, sehr, sehr vordergründige Umsetzung der Sunna des Propheten. Die Kleidung ist eben anders und vor allem bei den Mädchen sofort schwarze Kleidung. Also deshalb werden sie jetzt überhaupt keine Muslime. Sie haben viel zu bunte Kopftücher jetzt gerade an. Und die Männer haben, oh, Krawatte geht auch nicht. Also alles Fake-Muslime hier. Also bei den Salafisten wären wir schon mal unten durch. Ein Hemd geht auch nicht. Ist auch, eine Hose geht nicht, weil Hose ist auch Bid'ah. Das hat der Prophet nie angezogen. Argument, was ich dann immer den Salafisten gerne sage. Stimmt, der Prophet hatte Gewänder an, aber Abu Jahl auch. Abu Jahl hat nichts anderes angehabt als der Prophet. Also Abu Jahl, das ist der größte Feind des Propheten gewesen, der ihn immer wieder halt bekämpft hat. Also heißt es nicht, dass die Kleidung aus der Religion beruht, sondern aus der Kultur beruht. Die Feinde des Propheten hatten die gleichen Klamotten angehabt. Aber das wissen die Jugendlichen nicht. Und so kann man dann mit religiösen Argumenten die sofort aus ihrer Bahn werfen oder sie irritieren und dann... Abu Jahl, nee, der hat bestimmt nicht das gleiche angehabt wie der Prophet, kommt an so einen Spruch. Doch, hatte er. Weil die Kleidung war damals in Mekka nicht anders. Alle haben das gleiche angezogen. Also die Kleidung ist eben. Aber warum? Weil sie sich abgrenzen wollen. Und dann ein junges Mädchen, das gestern noch nicht wusste, was der Islam ist, eine Woche später mit Niqab rumläuft. Wo man sich denkt, wie schnell hat die das begriffen? Es kommt doch viel, viel, ne? Es muss doch peu à peu. Ich sage mal, das ist dieser Fast-Food-Islam. So schnell, schnell, schnell wird alles runtergeschlungen, ohne es zu reflektieren, ohne es zu verdauen. Und was rauskommt, ist nichts Gutes, ist nur Radikalität. Die Religion muss ja auch reflektiert werden und das findet nicht statt. Bei den deutschen Rekruten ist es so, dass sie jede Ideologie nehmen, heißt es in einem Zitat, die sich eignet, zum Protest, um Protest auszudrücken. Vor 100 Jahren war es der Kommunismus, jetzt ist es der Islamismus. In den 68ern war es eben was anderes gewesen. Eine Zeit lang war es die RAF-Bewegung. Also, ne, leider. Was ich schon mal gesagt hatte, die Parameter, die zu Extremismus führen, sind gleich. Links, rechts ist das Gleiche und Dschihad auch. Es ist eben eine Protestideologie. Warum habe ich jetzt? Gründe für die Ausreise. Warum reisen junge Menschen aus? Vor allem auch unsere Mädels. Erster Grund ist wirklich ein sehr naiver. Weil sie möchten den bedrängten Menschen auf der Welt helfen wollen. Sie möchten in einem islamischen Staat leben, wo es egal ist, welche Hautfarbe du hast, ob du schwarz, ob du blond, welcher Herkunft du bist, deutsch, türkisch, serbisch, Sie haben diese Idealvorstellung, das Paradies auf Erden ist in diesem islamischen Staat. Und dort ist alles so toll und diese Sehnsucht wollen sie dort im islamischen Staat stillen. Einige wollen auch kämpfen. Sie wollen ein Abenteuer erleben. Saßen 10 Jahre lang am PC, haben irgendwelche Ballerspiele gespielt und jetzt können sie das mal in der Praxis umsetzen. Also wirklich dieses Abenteuer, was auch in den Videos immer wieder auch propagiert wird, komm hier hin, hier ist was los, hier kannst du was machen. Und dann werden dann Dschihadisten auf Pickups gezeigt mit ihren Kalaschnikows und mit ihren verschiedenen anderen Waffen, womit sie Flugzeuge abschießen können. Wow, da ist was los. Das ist nicht so langweilig wie hier in Essen und Wuppertal. Aber es ist auch die Sehnsucht nach Geborgenheit, in einer verschworenen Gemeinschaft zu leben und diese Gemeinschaft zu erleben. Und einige wollen auch ihre Gewaltfantasien ausleben. Weitere Gründe sind, vor allem bei Mädchen, Hoffnung auf Liebe und auf romantisches Begehren. Ein Zitat, die Terroristen sind Ultramachos, das zieht manche Mädchen an, weil sie in ihnen Männer sehen, die wirklich etwas tun können. Das sind keine Weicheier, die wollen echte Männer. Und deshalb sind für diese jungen Mädchen Dschihadisten besonders männlich. Und sie wollen neben diesem starken Mann stehen. Dann haben sie auch solche Bilder, die dann auf Facebook geteilt werden. Der Dschihadist mit seiner Kalaschnikow am Arm und die Vollverschleierte und alle beide wirken so glücklich. Also diese Dschihad-Romantik, kitschige Liebesgeschichten findet man im Netz, vor allem auf Facebook. Bilder von gut aussehenden Männern, die darauf warten. Es gibt sogar bei der IS Listen, wo man sich eintragen kann und wo man Wünsche äußern kann. Sollen sie blond sein, blauäugig, braunäugig? Wirklich, solche Listen gibt es dann. Und dann wird dann aktiv gesucht nach diesen Mädchen im Internet. Zum Beispiel gibt es dann bei Facebook solche Einträge wie: Im Land des Dschihad habe ich dich gefunden, mein liebster Mujahid. Also richtig kitschig, wo man denkt, wo lebt ihr Mädels? Was für eine Romantik, das ist Kriegsgebiet, da ist alles zerstört. Aber fernab von der Realität. Und diese Mädchen sehen sich als Teil einer grandiosen Geschichte, die die Welt verändern wird. Also wir haben eine Utopie, wenn der IS gebildet wird und der IS sich ausbreitet, dann haben wir was ganz Neues geschaffen und wir sind Teil dieses Neuen. Dieses neuen Gebildes, wo die Menschen in Gerechtigkeit leben werden. Und dann hört man Geschichten wie: jesidische Mädchen werden versklavt. Dann hört man Geschichten, dass Gefangene gefoltert, abgeschlachtet werden, geköpft werden, hingerichtet werden. Dann fragt man sich doch wirklich, welche Gerechtigkeit? Also komplett Widersprüche, aber eine verzerrte Wahrnehmung von den Mädchen, die sich dann davon beeinflussen lassen. Ein Zitat von Susanne Schröter vom Frankfurter Friedensforschungsinstitut: Wenn der Glanz des IS erlischt, dann sind die Frauen des IS nur noch Gefangene eines barbarischen Systems. Und dieser Glanz erlischt, sobald die Mädchen in Syrien sind. Weil dann sehen sie, da ist nichts. Da ist nichts, was versprochen wurde. Das ist Kampfgebiet. Da fallen nicht Regentropfen vom Himmel, da fallen Bomben. Und daran haben diese Mädchen nicht gedacht. Das Verheerende ist, dass sie dann nicht mehr die Möglichkeit haben, zurückzukommen, weil das Erste, was ihnen abgenommen wird, sind die Handys und die Pässe. Und sie kommen nicht mehr raus. Und im IS dürfen Mädchen und Frauen nicht alleine nach draußen. Nur in Begleitung eines Mannes. Also die Flucht ist unmöglich. Deshalb hat es bis jetzt auch noch kein Mädchen geschafft. Die Islamwissenschaftlerin Mohageghi hat ein anderes Zitat gebracht: Mädchen sind im IS nur Bettfutter und Kanonenfutter. Mehr nicht. Dafür sind sie da. Es geht nicht darum, einen Staat aufzubauen, sondern die Dschihadisten bei Laune zu halten. Und wenn dann der Mann gestorben ist, dann wird sie weitergereicht an den nächsten Dschihadisten, mit dem sie dann verheiratet wird. Mehr sind diese Mädchen nicht. Leider. Also ein ziemlich düsteres Bild, was ich jetzt gerade zeichne, aber es ist wichtig, dass wir das auch in die Gesellschaft weitertragen, vor allem an die Mädchen weitertragen, weil diese Mädchen wissen nicht, was sie dort erwartet. Sind komplett verblendet, vor allem von diesen romantischen, kitschigen Sachen. Müssen sich vorstellen, wieder diese fehlende Vaterfigur. Denken Sie mal an die fehlende Vaterfigur, die Mädchen irgendwie eine Lücke haben, was sie gerne ausgefüllt bekommen. Man sagt ja auch immer, Frauen, die früh ihren Vater verloren haben, heiraten gerne viel ältere Männer. Gibt es ja auch diese These. Warum? Weil sie den Vater suchen. Und so müssen Sie sich das bei diesen Mädchen vorstellen, die Vaterfigur, die nicht da war, die nicht die Anerkennung, die Zuneigung gegeben hat. Und diese Mädchen sehnen sich nach diesem starken Mann. Und es gibt wirklich aktive Anwerbungen über WhatsApp, über Facebook, wo dann Mädchen aus Syrien berichten, wie toll das ist und dass der beste Freund des Mannes dann auch gerne eine Frau aus Deutschland hätte und komm hierhin, hier ist es so toll. Also nicht, dass die Mädels sagen, es ist hier schrecklich. Nein, die werben auch noch dafür. Die werben dafür, dass weitere kommen. Und viele dieser Mädchen, die gegangen sind, deren Bilder ich gezeigt habe, sind über Anwerbeversuche ihrer Freundin runtergegangen. Fragen? Ja? Das kann natürlich auch sein, wir wissen es nicht. Ja, klar. Das könnte sein. Bitte schön.
Erst dann merken, wenn er oder sie schon entweder so radikale Entscheidungen treffen würde, mit den Koranbüchern zur Schule zu kommen und das Wort versuchen würde zu verteilen und so weiter. Also wie könnte man da vorher irgendwie erst einmal das merken und zweitens auch vorher eingreifen? Also,
Also man kann es genau kann man es nicht erkennen, man muss realistisch sein. Wenn man als Lehrer in einer Schule tätig ist, mit vielleicht zwei Nebenfächern, Politik und Erdkunde. Man unterrichtet fast 180 Schüler. Da ist man froh, dass man am Ende des Halbjahres weiß, wie die Kinder überhaupt alle heißen. Geschweige denn zu wissen, wie das Mädchen tickt. Also muss man realistisch sein. Das ist eher so, wo Klassenlehrer gefragt sind, sage ich immer. Aber auch so Gesellschaftswissenschaftsfächer, vor allem in der Oberstufe, bieten sich unheimlich an, wo man in den Diskurs kommt, im Sowi-Unterricht, im Pädagogik-, Philosophieunterricht. Im Physikunterricht ist das ein bisschen weniger möglich. Also wo man die Schüler auch kennenlernt, über einen längeren Zeitraum. Diese Mädchen ziehen sich meistens unheimlich zurück, sind nachdenklicher. Ja gut, das sind viele Mädchen, die verliebt sind, kann man jetzt sagen. Also daran kann ich es nicht erkennen. Aber man kann es an Äußerungen erkennen, wenn sie dann andere Mädchen abwerten und sagen, was bist du denn für eine Muslima, läufst rum wie eine Schlampe? Also das sind zum Beispiel Äußerungen von diesen radikalisierten Menschen, dass sie andere abwerten, vor allem andere Muslime abwerten. Ne, wo dann andere Muslime dann sagen, was willst du? Gestern hattest du keine Ahnung vom Islam und jetzt willst du mir vorschreiben, ich bin geborene Muslime, da gibt es Kampf. Da gibt es richtig Streit dann in der Klasse. An sowas kann man das merken. Und auch an Äußerungen, die Gewalt verherrlichen sind. Ne? Das, was der IS macht, ist klasse. Die haben es ja auch nicht besser verdient. Ne? Was haben die denn vorher gemacht, die GIs? Die haben die Frauen vergewaltigt, also werden sie jetzt abgeschlachtet. Also an solchen Äußerungen kann man das auch erkennen. Es sind so verschiedene Parameter. Seien wir ehrlich, ganz werden wir es nicht erkennen. Seien wir wirklich ehrlich. Da sind die Eltern gefragt. Deshalb versuchen wir als Wegweiser auch immer viel auch in den Moscheen Seminare zu geben. Nicht, weil die Eltern, die in der Moschee sind, sondern weil wir sie als Multiplikatoren sehen, die das dann in ihre Dorfgemeinde, in ihre Nachbarschaft dann tragen können und sehen können, ist da jemand, der sich unheimlich schnell verändert hat. Also ein unheimlich schneller Veränderungsprozess bei diesen Mädchen. Dass die wirklich gestern die Schahada ausgesprochen, heute im Niqab rumlaufen. Daran kann man das auch zum Teil erkennen. Aber man erkennt es nicht daran, dass die fünfmal am Tag betet. Nicht, dass der Junge fünfmal am Tag betet. Also solche Anrufe haben wir auch ständig bei uns in der Wegweise-Beratungsstelle. Ich habe den alle beim Beten im Keller erwischt. Was soll der arme Junge tun? Es gibt ja keinen anderen Raum, deshalb betet er im Keller. Und der hat sie nicht an die große Glocke gehangen. Wirklich, da rief eine Lehrerin und sagte, ich bin fast über den gestolpert. Wie sind Sie über einen Schüler gestolpert? Ja, ich war im Keller und das Licht ist ausgegangen. Und ich habe nicht bemerkt, dass er da unten betet. Ist das ein Grund für Radikalisierung? Nein, das ist es nicht. Das ist ein spiritueller Jugendliche, der für sich das Bedürfnis hat, auch diese Gebetszeit einzuhalten. Ein Radikaler, der betet auf dem Schulhof ganz laut. Ich werde auch zu Konferenzen eingeladen, auch zu diesem Thema. Soll man das Gebet in der Schule erlauben? Soll man nicht? Brauchen die einen neuen Raum? Die brauchen keinen Raum, sage ich immer. Es reicht den Mädchen, wenn sie einfach nur eine Klasse aufschließen und nach 3 Minuten abschließen. Mehr brauchen die Mädels nicht. Die brauchen auch keinen Gebetsraum. Man kann in jedem Raum in der Schule beten. Aber wenn sie es nicht tun, dann beten die alle auf dem Schulhof. Als die Moschee von Pierre Vogel in Mönchengladbach geschlossen wurde, der Verein wurde aufgelöst, Einladung ins Paradies hieß dieser Verein. Was haben die denn gemacht in Mönchengladbach? Die haben monatelang auf dem Marktplatz gebetet. Steinwurf entfernt waren noch 3 weitere Moscheen. Mein Kollege kennt die Szene. Die Jungs, die in der vordersten Front gebetet haben, sind alles, die immer Freitag und Samstag in der Disco sind und sonst nie beten würden. Die sind auf diesen Protestzug aufgesprungen und haben dann angefangen, dort auf dem Marktplatz zu beten. Junge, was hast du getrunken? Es gibt doch die Dianet-Moschee direkt um die Ecke. Geh doch da beten. Nein, es ging denen nicht um das Gebet. Es ging denen zu zeigen, Macht zu demonstrieren. Wir haben hier das Sagen. Die religiös motivierte, die spirituelle Schülerin, die geht im schlimmsten Fall zu der Lehrerin und sagt, Frau Müller oder Frau Schmidt, ich bete. 5-mal am Tag. Es wäre ganz toll, wenn sie mir die Klasse aufschließen. Und wenn sie es nicht tun, dann kann ich auch nichts machen. Die, die radikal ist, die macht das vor der Klasse. Ich bete. So einen Schüler hatten wir auch, muss ich Ihnen auch noch erzählen. Rief eine Lehrerin an und sagte, der Hakan, 8. Klasse Physikunterricht. 12.34 Uhr krampelt er die Arme hoch im Unterricht, geht demonstrativ zum Waschbecken und die Lehrerin so, was willst du? Ja, ich muss jetzt mich waschen. Warum das denn? Es ist Gebetszeit, ich muss jetzt beten. Lehrerin völlig überfordert. Aber worum ging es diesem kleinen Hacker? Denn ging es doch dort in dieser Klasse Macht zu demonstrieren. Ich habe hier das Sagen und ich bete dann, wann ich will. Der Junge hat es nicht geschnallt, die Lehrerin wusste es übrigens auch nicht, dass die Gebetszeit kein Gebetszeitpunkt ist, sondern in einem Zeitrahmen gemacht werden sollte. Und die ist mindestens 2 Stunden lang, sogar im Winter, also wo die Tage noch sehr kurz sind. Lehrerin überfordert, Schüler hat, klar, der wurde rausgeschmissen. In den Sozialraum nennt sich das in der Gesamtschule, dann wird man dorthin geschickt, wenn man nicht regelkonform war. Aber Einsicht hatte der Jugendliche nicht. Also woran erkennt man das? Warte mal bitte.
Sehen kann, was kriegen die mit und wirklich wissen, dass fundiert ist, fundiert ist und nicht irgendwelche Bias, die hineingeworfen werden und aus dem Kontext gerissen werden und der Schüler die runterrattert und dann total Beratungsresistenz auf etwas hinaus wird.
Also beratungsresistent, man kann sie beraten, wenn sie einen als Autorität wahrnehmen. Zum Beispiel als Fall, ich hatte so einen Schüler gehabt, an meinem Outfit sieht man ja so ein bisschen, dass ich doch religiös bin. Also war ich so eine Halbautorität für die. Und der Schüler fragt dann, warst du auf der Hajj? Also die Pilgerfahrt. Ich dachte, ja, war ich vor 4 Jahren. Ganz toll. Dann wurde er klein. Ne? Ich war so gute Muslime, ich habe schon die Hajj gemacht. Oder bei meinem Kollegen sieht man das nicht, bei Männern sieht man ja nicht, wie sehr sie die Religion umsetzen. Und dann kommt dann die Frage, hast du den Koran gelesen? Ja, welche Übersetzung denn? Das Original, ich bin arabischsprachig. Oh, dann war der wieder so klein. Also es geht darum, dass die erstmal einen abchecken, ob man überhaupt Ahnung hat. Und wenn man wirklich, wenn man theologisch argumentieren kann, Fatma, und das kann man, wirklich auch mit Koranversen Gegennarrative aufbauen, muss man ein System bekämpfen, das nicht islamisch ist. ich kann das sofort aus der Yusuf-Sure sofort belegen, dass man nicht dieses System bekämpfen muss. Das hat Hazrat Yusuf auch nicht gemacht. Der Prophet Josef, der im Alten Testament genannt wird, auch im Koran benannt wird, der hat dieses System nicht bekämpft. Der war Wirtschaftsminister des Pharaos. Da war nichts mit Kampf. Also das kann man. Aber da braucht man, wie du gerade gesagt hast, die Theologen, die auch in den Schulen sind, die deutsche Sprache können, weil die Jugendlichen möchten das auf Deutsch haben. Klar, es ist Teil der Prävention, den islamischen Religionsunterricht einzuführen. Weil die Kinder, die nicht in die Moschee gehen, die brauchen das. Dann würden sie das in der Schule bekommen. Die in die Moschee gehen, die brauchen den nicht. Die haben ja ihren Hodja, den sie persönlich kennen und den sie direkt fragen können. Und die haben auch nicht das Bedürfnis, nach dem Islam zu recherchieren. Das sind die noch nie in der Moschee waren, die recherchieren im Internet. Und sind dann aber alleingelassen vor dem Internet. Und können das nicht einordnen, weil ihnen dieses fundierte Wissen, dieses Basiswissen eben fehlt. Ein Kind, das 10 Jahre lang in der VKZ-Moschee war, der hat keine Fragen mehr, die hat er beantwortet bekommen von seinem Hodja. Der sitzt nicht und googelt über Islam, der googelt über was anderes. Über Flugzeuge, keine Ahnung, aber nicht über Islam. Aber, wie gesagt, es gibt viel zu tun. Bitte.
Wir haben das Problem, man geht nach dem Schema aus dem Augen, aus dem Sinn. Ne, wir verbieten komplett Beten. Da betet ein Ali im Keller. Anstatt dass vielleicht so ein kleiner Raum aufgeschlossen wird. Oder ich habe jetzt von einer Kollegin gehört, dass an ihrer Schule ein Brief schon rausgeht, weil der Ramadan ansteht. Und wir jetzt schon mal verbieten den Kindern, dass sie nicht fasten sollen.
Dürfen sie doch gar nicht.
Das ist illegal. Aber trotzdem, das ist vieles, ne, aus dem Augen, aus dem Sinn. Und mit dieser Handhabe erreichen wir nichts.
Vor allem, das bietet ja den Salafisten wieder Argumente.
Genau.
Der Islam ist nicht anerkannt, du kannst machen, was du willst, du wirst immer unterdrückt werden. Also wir bieten denen sozusagen auf dem Silbertablett die Argumente, wenn wir Religiosität nicht als Kraftquelle, als spirituelle Quelle ansehen. Also wenn ein Jugendlicher meint, irgendwann um 14.30 Uhr zu sagen, ich bin dann an der Ganztagsschule und ich brauche meine Auszeit. Und ich würde gerne mich wieder auf mich selbst besinnen und eine Auszeit für 3 Minuten nehmen. Dann sagen wir nein. Aber mit zweierlei Maß wird dann gemessen. Wenn dein Jugendlicher sagt, ich würde gerne meditieren, dann ist das cool. Wenn ein Jugendlicher heilfastet, dann sagt die Lehrerin, boah, toll, wie hältst du das aus? Klasse. Wenn Aisha fastet, heißt es, nee, ohne Trinken geht aber nicht. Bist du bescheuert? Kannst du nicht machen. Und das sind so diese Erfahrungen, die diese Jugendlichen eben machen und die aber aufgegriffen werden. Und wenn ein Jugendlicher seinen Rucksack voll hat mit diesen Erfahrungen und dann vor dem Video mit Pierre Vogel sitzt, dann sagt er, macht er ein Häkchen nach dem anderen. Ja, kenne ich. Hat er recht, der Junge, hat er recht. Und dann glaubt er diesem. Aber wenn wir das jetzt andersrum hätten, ich hatte das Glück, dass ich sehr gute Lehrer hatte, die mich immer gefördert haben. Hätte ich Pierre Vogel gehört, hätte ich gesagt, du spinnst, Junge, meine Lehrer sind nicht so. Ja, also ich wäre dem nie auf den Leim gegangen, weil ich eben andere Lehrer hatte, die auch gesagt haben, boah toll, wie du das schaffst mit dem Fasten. Klasse Leistung. Die Disziplin, die du da bringst, kriegt nicht jeder hin. Also das auch wirklich wertzuschätzen, dass ein Jugendlicher 17 Stunden lang sich zügeln kann. Das ist eine Riesenleistung. Aber welcher Schüler hört das? Welcher Schüler hört das heute? Ganz, ganz wenige. Und die das nicht hören, sitzen dann vor dem Fernsehen und haben noch ihre weiteren Päckchen. Ne? Also das, was ich vorhin gesagt habe, labile Persönlichkeit, dysfunktionale Familie und noch weitere negative Parameter. Und dann kommt noch eins dazu. Und dann irgendwann ist das Fass voll. Irgendwann ist das Fass voll. Und da muss man echt gucken, also ich versuche auch in den Vorträgen immer wieder, je nachdem, welche Klientel ich vor mir habe, ob ich die Sozialarbeiter habe, ob ich die Lehrer habe oder ob ich die Jobcenter-Mitarbeiter habe, die habe ich gestern zum Beispiel gehabt, auch da immer wieder zu sensibilisieren für das Thema und wirklich ganz wichtig, Religiosität mit Extremismus nicht zu vermischen. Wenn wir das vermischen, dann haben wir echt ein Problem. Religiosität ist Gott sei Dank in Deutschland durch Artikel 4 des Grundgesetzes geschützt. Und das ist gut so. Extremismus, das ist das Problem. Aber wenn ich beides in einen Topf werfe, dann schütte ich wirklich mit dem Badewasser auch das Kind raus. Dann habe ich auch die guten Jungs, die nur religiös waren, durch mein Fehlverhalten zu Radikalen gemacht. Weil sie eben ausgegrenzt wurden, weil das nicht gesehen wurde. Aber da können Sie sicher sein, die Jungs und Mädels, denen es wirklich um das Religiöse geht, die machen das im Zwei-Augen-Gespräch mit dem Gebet. Die gehen dann auf Klassenfahrt und sagen dann, Frau Müller, also wenn ich mal für ein paar Minuten weg bin auf meinem Zimmer, ist es nicht so, dass ich mich ausklinken möchte, sondern ich bin praktizierend und ich bete. Und ich ziehe mich einfach zurück und komme auch wieder, dass sich nichts dabei denkt. Das macht im Zwei-Augen-Gespräch. Der Radikale, der macht das vor der ganzen Klasse und sagt, ich bete, das ist mein Recht. Daran kann man es auch schon erkennen. Mädchen sind Bettfutter, leider Gottes. Und deshalb müssen wir diese Mädchen auch schützen. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Genauso wie die Ursachen ganz, ganz viele sind, sind die Lösungsmöglichkeiten auch ganz, ganz viele. Und da sind wirklich viele Akteure gefragt. Da sind das Elternhaus gefragt, da ist die Schule gefragt, die Sozialarbeit, die Jugendeinrichtung. Und so weiter. Nur wenn alle zusammen und die Moscheegemeinden, wenn alle zusammenarbeiten, dann schaffen wir das hoffentlich, dass wir diese Mädels und diese Jungs nicht verlieren. Und ich sage immer, so viele haben wir nicht mehr von denen. Es ist ja nicht so, dass wir so viele Kinder haben. Eigentlich können wir keins verlieren. Dürfen wir auch nicht, weil sie alle so kostbar sind. Ich möchte auch hier aufhören. Gründe für die Ausreise. Wenn ich Eltern vor mir habe, versuche ich immer diesen Aspekt, die Sehnsucht nach Anerkennung, die Sehnsucht nach Liebe, nach Romantik, auf die Mädels immer reinfallen. Das dürfen wir nie vergessen. Und wir müssen die Mädels auch stark machen dafür. Vielen, vielen Dank, dass Sie so aufmerksam zugeschaut haben, gehört haben.
Ja. Vor ein paar Jahren war Arabisch immer sehr exotisch, sehr ästhetische Sprache, ist ja auch sehr schön anzuschauen. Und als dann an der Tafel irgendwas Arabisches stand, wurde sofort die Arabischlehrerin oder die Arabisch konnte, ich kann ja auch Arabisch, sofort gerufen, was steht da, fehlt da irgendwas mit dem ES und wurde abfotografiert und also wird sofort ein Drama.
Klar, schade, wir sind paranoid.
Weil gerade, ja, das ist es ja, aber die Medien haben uns so jetzt wirklich, die wollten ja uns, haben Angst geschürt und jetzt ist es so. Das, was ich so schön fand, macht mir sogar Angst als Muslime.
Ja, ist so. Also wir sind paranoid geworden. Wir kriegen auch diese abfotografierten Tafelbilder. Letztens schickte dann ein Schulleiter, der Jugendliche hatte etwas Arabisches neben die Klassenarbeit geschrieben. Ich glaube, die Klassenarbeit war auch nicht so gut gewesen. Die Note war schlecht und ihm war wohl langweilig, weil er es nicht lösen konnte. Und der Schulleiter sofort Wegweiser und Mail geschickt. Das war ein Liebesgedicht, was der Junge geschrieben hatte. Aber nein, also wie paranoid wir geworden sind, sobald was Arabisches steht, wird das sofort mit der IS in Verbindung gesetzt. Also Tafelbilder werden fotografiert, uns geschickt, Einträge, auch die JVA ist da sehr gut dabei, also immer wieder was zu fotografieren. Man ist unsicher. Also ich kann es nicht, ja mit Recht, natürlich mit Recht, auch wir selber, also ich gucke auch zweimal, wenn ich was Arabisches irgendwo habe, ich frage auch meinen Kollegen, also ne, obwohl ich das eigentlich entziffern könnte, aber ich bin dann vorsichtig, klar, die Medien haben es wirklich so aufgebauscht. Klar, die Gefahr ist da, aber was wir leider Gottes immer ziemlich nach hinten verdrängen, ist die Gefahr des Rechtsextremismus, die ist zigfach mehr da, aber wird von den Medien eher in den Hintergrund gestellt und ich habe Ihnen gerade Zahlen genannt, um wie viele Menschen es sich handelt. Das rechtsradikale Spektrum ist mehrfach, also 10-fach, 15-fach stärker. Aber jede Gefahr ist eben eine Gefahr. Wir können es nicht in irgendeiner Weise totschweigen. Wir müssen es bereden. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man Aufklärungsveranstaltungen macht, auch an Schulen, damit Lehrer auch so ein Rüstzeug dafür bekommen, auch wirklich differenzieren können, Religiosität und Extremismus, damit die Jugendlichen nicht in einen Topf geworfen werden und dann erst recht radikal werden. Also bei vielen ist es wirklich so, was sagte ein Jugendlicher? Irgendwann hatte ich die Schnauze voll, für alles Rechenschaft abzugeben. Ich musste zu allen islamischen Themen immer mich äußern. Ich musste mich von allem distanzieren. Ich habe keinen Bock mehr, sagte der. Und nach den Anschlägen in Paris, als dann die Schweigeminute halt gehalten wurde, sind viele arabische Jungs und Mädels und muslimische, türkische, ist egal welcher Herkunft, nicht aufgestanden. Und die waren dann sofort stigmatisiert, weil sie dann als radikal angenommen. Und keiner hat sich die Mühe gemacht, mit den Jungs zu reden. Und ich hatte das Glück, mit diesen jungen Menschen zu reden. Und die haben immer gesagt, ja, Schweigeminute ist gut, aber die Anschläge von Ankara sind nur 4 Wochen vorher gewesen. Istanbul war auch ein paar Wochen vorher. Ne, warum wurde da keine Schweigeminute abgehalten? Ein anderer Siebtklässler sagte dann zu dem Lehrer, nur wenn sie diese Schweigeminute umbenennen, nicht für die Opfer von Paris, sondern für alle Opfer von Terroranschlägen, dann stehe ich auf. Sagte der Lehrer, klar, können wir machen. Aber das war ein versierter Jugendlicher auf dem Gymnasium, der auf der Hauptschule kriegt das hier nicht hin. Der sagt nur, ich habe keinen Bock, weil er sich nicht ausdrücken kann. Und dann wird er abgestempelt. Der auf dem Gymnasium, der kann sich dann adäquat ausdrücken und sagen, sie benennen das um und dann habe ich kein Problem damit. Weil es sind so viele. Ein Tag vor Charlie Hebdo ist in Jemen eine Bombe hochgegangen. Und in Beirut sind mehr Leute gestorben. In Beirut waren es 35. Hat einer das mitbekommen? War genau die gleiche Organisation, die IS war das. Und im Jemen war es auch die IS. Und wenn wir diese Menschen dann ausschließen und sagen, nein, Frankreich ist uns näher, dann haben junge Menschen damit ein Problem. Und das wird wieder von den Seelenfängern, von den Salafisten als Argument aufgegriffen. Seht ihr, für Charlie Hebdo haben wir geweint, aber für Jemen und für Beirut nicht. Waren das jetzt weniger wertvolle Menschen? Waren die Kinder, die in Jemen gestorben sind, weniger wert? Die waren doch auch unschuldig. Und das wird dann aufgegriffen. Dann sitzt der Junge und sagt, stimmt, haben sie recht. Die weltumspannende Verschwörungstheorie nimmt ihren Lauf. Muslime werden unterdrückt. Und da müssen wir Gegennarrative aufbauen.
Wie sieht Ihr Angebot denn für Schulen aus? Speziell für Schüler oder auch für Lehrer? Haben Sie da Workshops? Wie sieht
Praxis also,
aus? Muss da irgendwie schon irgendwas brennen, damit Sie alle...
Nein, wir kommen eigentlich vorher, ich sage nicht bevor die Koffer gepackt werden, sondern bevor die Koffer gekauft werden, sind wir eigentlich da. Also es rufen unheimlich viele Schulen an. Mittlerweile haben wir den Eindruck, dass wir der verkappte Islamunterricht geworden sind, weil wir irgendwie an manchen Schulen fast alle 2 Wochen sind. Also wir werden angerufen, mein Lehrer meint, ich komme da nicht klar, der Ali hat sich verändert, Kevin hat sich verändert. Kevin heißt jetzt nicht mehr Kevin, sondern Abu Hamza. Und ich sage bewusst Kevin mit allen Vorurteilen, die man mit Kevin verbindet. Und Chantal heißt jetzt Sumaya. Und dann werden wir angerufen. Und dann kommen wir und machen einen Workshop, eine Doppelstunde zum Thema Dschihad oder zum Thema Islam. Eine Einführung. In erster Linie, um den Jugendlichen kennenzulernen, in Jugendsprache abzuchecken, ob der wirklich islamistisch ist. Weil das sieht man in den Äußerungen. Die halten sich ein bisschen zurück eine halbe Stunde und danach plaudern die drauf los. Aber auch mit dem Ziel, andere Schüler zu sensibilisieren. Also, dass der Islam für Vielfalt ist, dass der Islam für Meinungsfreiheit ist, dass der Islam natürlich andere Religionen akzeptiert. Natürlich andere Religionen respektiert. Und das ist der Prophet auch getan hat. Und wenn ich da mit theologischen Argumenten komme, dann habe ich wenigstens diese Mädels und diese Jungs in der Klasse dafür sensibilisiert. Dann gehen sie dem Radikalen, wenn es denn dann radikal ist, nicht mehr auf dem Leim. Weil sie dann gehört haben, da war eine muslimische Frau oder jemand, der Islamwissenschaften studiert hat und der hat hier Ahnung und der hat gesagt, und du kannst mir erzählen, was du willst. Also dieses Workshop-Angebot für Schüler, aber wir machen das auch für Lehrer, also wir gehen zu Lehrerkonferenzen, werden wir eingeladen, so eine einstündige Übersicht über das Thema, aber auch ganztägige Veranstaltungen haben wir. Also wo wir einen ganzen Tag lang mit einem Fortbildungskonzept Lehrer, Jugendarbeit, mit Jugendamtsmitarbeiter und alle, die Interesse daran haben, dann auch darin halt schulen. Und da kommt auch ganz viel bei rum. Also das ist eines der wichtigsten Bausteine der Präventionsarbeit. Wirklich den Unterschied zwischen Islam und Islamismus darzulegen. Dass das nicht miteinander in irgendeiner Weise vermischt werden darf. Der Islamismus ist eine Ideologie, der Islam ist eine Religion. Und das hat nichts miteinander zu tun. Da wird die Religion nur dafür als Vorwand genommen, um eine Ideologie durchzusetzen. Und ich bin da ganz, ganz böse und sage, hätte auch irgendeine andere Religion sein können. Diesmal war es der Islam. Und das ist, ich hoffe, dass das Wegweiser wird ja jetzt ausgebaut. Also wir haben jetzt 8 Standpunkte, Standorte. Dieses Jahr ist Essen dran, dieses Jahr ist Münster dran, dieses Jahr ist Bielefeld dran. Aachen ist dran auf der Liste, also für die Wegweiser-Standorte. Und danach soll das noch weiter ausgebaut werden, sodass wir flächendeckend haben. Bitte schön.
Vieles, was Sie erzählen, ist zu akzeptieren.
Ja.
Aber das, was Sie diese Prävention, machen Sie das jetzt Europa oder weltweit? Oder wie machen Sie die Arbeit?
Ach so, also das Projekt, was...
Was sind diese Projekte?
Wegweiser ist ein Projekt des NRW-Innenministeriums. Mhm. Also das wird auch vom Innenministerium gefördert, finanziert und auch vom Innenministerium auch konzipiert. Wir haben in den anderen Bundesländern andere Projekte. Manche sind an das hessische Innenministerium, an das bayerische Innenministerium angelegt, aber wir haben auch Projekte wie VPN, Violence Prevention Network, was privat agiert. Wir haben Hayat, wir haben UFUG, das in Berlin arbeitet. Das sind private Organisationen, die auch diese Präventionsarbeit machen. Also es ist im Moment... Weil das Phänomen so neu ist, ist auch die Prävention so neu. Und in NRW ist es eben Wegweiser. Klar, in Belgien haben sie auch solche Projekte. Belgien guckt jetzt nach NRW und sagt, was können wir bei euch abgucken? Wie können wir Molenbeek doch retten? Ne? Als diese Keimzelle des Dschihads, wo die ganzen Terroristen aus Paris...
Das ist ja meine Frage, ob das jetzt weltweit oder ist das...
Es ist ein weltweites Phänomen, ja. Viele Staaten haben unterschiedliche Konzepte, einige haben es verschlafen, wie zum Beispiel Belgien hat es verschlafen, deshalb haben die auch so große Probleme mit diesen Stadtteilen. England hat auch solche Projekte und zum Beispiel heute hatten wir eine Konferenz in Berlin, wo unser Außenminister eingeladen hat, Terrorismusbekämpfung als globale Aufgabe, wie kann Prävention sein? Und dort sind jetzt viele Professoren und viele Gebildete, sage ich jetzt einfach mal Experten, die jetzt auch weltweit aus verschiedenen Ländern jetzt kommen und heute auch diskutiert haben über dieses. Und dann halt, wo Projekte vorgestellt wurden. Engländer haben was vorgestellt, die Deutschen haben was vorgestellt. Also die Lösung gibt es nicht, weil es gibt nicht das eine Problem. Es ist ja so ein vielschichtiges Problem. Also ich kann nicht mit Schema F dann so abarbeiten. Also das habe ich hingekriegt, dann ist das Problem weg, weil jeder individuell ist.
Ja, diese Prävention muss sein, ist auch wichtig. Was jetzt findet in Europa statt, was findet auch dort statt, wo wir eigentlich herkommen, auch in der Türkei, auch in den arabischen Ländern sowas.
Es ist ja kein importiertes Problem, muss vorsichtig sein. Also das Problem Salafismus, Dschihadismus, ist ja keins, was wir aus der Türkei, aus Saudi-Arabien, aus dem Libanon hier rein importiert haben. Nein, das sind homegrown Terrorists, nennen wir die, also selbstgezüchtete in den Ländern. Also die Jungs und Mädels, die jetzt gerade in den Dschihad gezogen sind, die sind nicht aus der Türkei gekommen, die leben in der dritten, vierten Generation hier. Die haben mit der Türkei, mit der türkischen Community nichts zu tun. Das sind assimilierte, in Deutschland aufgewachsene Jugendliche. Die sind nicht aus der Türkei, deshalb können wir nicht sagen, was macht die Türkei zu diesem Problem? Oder was steuert Libanon? Was steuert Marokko? Nein, das ist eine Geschichte, die gerade hier in Essen, in Katernberg oder keine Ahnung, welche Stadtteile wir haben, in Wuppertal stattfindet. Und diese Kinder sind in Wuppertal aufgewachsen. 30 junge Menschen sind aus dem Raum Solingen, Wuppertal, Remscheid in den Krieg gezogen. Die hatten eine unheimlich große Zelle aus dem Bergischen. 30 Jungs und Mädels sind runtergegangen. Die leben in der dritten, vierten Generation hier. Also was ich sagen möchte, das Problem, das haben wir hier selber. aufgezogen, gezüchtet oder wie wir es jetzt nennen. Das haben wir nicht importiert. Das wäre falsch, dieser Ansatz. Dieses junge Mädchen, was sie gerade, diese drei Bilder, wenn sie sich noch daran erinnern, die Blondine, die so ein Selfie macht, daneben mit normalem Kopftuch und danach mit Niqab. Die war aus Bayern. Das war die Elif, keine Ahnung. Die Blonde, genau. Die ist aus Bayern. Die Mutter spricht fließend Deutsch, der Vater spricht fließend Deutsch. Die sind nicht mal gestern rübergekommen. Die sind hier aufgewachsen. Deshalb ist es falsch, das jetzt auf die Herkunftsländer zu beziehen, weil es mit der Herkunft, mit dem Herkunftsland nichts mehr zu tun hat. Und wie ich schon gesagt habe, es sind, wie sagte eine Lehrerin, die Mutter ist voll integriert. Das heißt dann also, ich sage da nicht voll integriert, die ist voll assimiliert. Also sie hat von ihrer Herkunftskultur, von ihrer Religion nichts gehabt. Und dieses Kind wollte sich von der Mutter absondern oder abspalten, indem sie genau das Gegenteil von der Mutter wurde, und zwar sehr religiös wurde. Ich habe eine Mutter gehabt, das ist mein Lieblingsbeispiel, eine End-40erin, eine aktive PKK-Anhängerin, die sagt, ich bin Atheistin, ich habe nichts mit Religion zu tun. Und die für die Kurd, also unheimlich politische Frau, unheimlich gebildete, emanzipierte, feministische Frau. Und diese Frau kann die Tochter nur damit bestrafen, indem sie extrem religiös wird. Weil die Mutter genau das komplette Gegenteil ist. Denken Sie immer daran, Nina Hagen, kennen Sie die Frau? Also die meisten unter Ihnen kennen. Die Tochter sieht gut bürgerlich aus. Die ist nicht so schräg wie Nina Hagen. Warum? Weil die hat sich dann auch von ihrer Mutter sozusagen abgekapselt. Also wie gesagt, ne, also es ist keins, was hierhin importiert wurde. Es ist eins, was wir hier uns selbst gemacht haben. Mit vielen, vielen Faktoren.
Ja, das stimmt. Aber eins noch zuzufügen.
Ja, bitte.
Wir, unsere Eltern sind vor über 50 Jahren hier, also überall in ganz Europa sind, aus verschiedenen Dörfern, was weiß ich, wo die hergekommen sind. Aber obwohl wir hier unsere vierte Generation schon aufwächst, ich habe ja selber auch Kinder,
ja,
aber wir werden aus unseren Herkunftsländern durch Medien so richtig manipuliert. Das heißt, wir haben auch Kontakt mit den Familien wegen der Religion. Also es ist ja nicht so, dass wir dass es von Luft so einfach gekommen sind, diese Kinder, die jetzt zu Dschihad gehen, sondern die werden auch durch Medien manipuliert.
Da, also diese Erklärung
die
ist...
türkischen Medien.
Ja.
Ich habe ja kein diese Türksat, aber ich kenne viele Familien, das was zu Hause abgeht, Fernsehen. Es gibt nur manchen Sender, die gucken nicht an Sender, wo was läuft. Es gibt immer dasselbe.
Ich muss Sie da korrigieren.
So manipuliert.
Ich muss sie trotzdem...
Das heißt, die leben hier, aber deren Kopf ist gar nicht in Deutschland, sondern deren Kopf ist irgendwo anderes Land.
Ich muss sie da... Ich muss sie da korrigieren. Das hat aber etwas mit der Integration zu tun, aber nicht mit der Radikalisierung der Jugendlichen zu tun. Die Radikalisierung der Jugendlichen läuft nicht über die Heimatsender. Ein Großteil der Radikalisierten sind waschechte Deutsche. Keine, die mit Eltern aus dem Ausland kommen, also mit Migrationshintergrund, sondern ohne Migrationshintergrund. Was ist dann mit den Jugendlichen? Wenn ich dieses Erklärungsmuster nehme, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dann schließe ich ja einen Großteil der Konvertiten aus. Das, was Sie gesagt haben, ist ein Problem bei der Integration der Jugendlichen. Ich kritisiere das auch, aber es ist ein schichtspezifisches Problem. Kein herkunftsspezifisches Problem. Kinder, die aus der bildungsfernen Schichten kommen, die sitzen überwiegend am Fernseher und gucken sich nur diese Sender an. Aus dem Bildungsbürgertum, wir haben viele türkische, arabische und bosnische und sonst wie Schüler, deren Eltern es geschafft haben, den Sprung nach oben, also in der Bildungsschicht zu schaffen, die sitzen nicht 8 Stunden vor dem türkischen Sender. Die haben überhaupt keine Zeit dafür. Die sind dann in irgendwelchen Vereinen, in irgendwelchen Kulturvereinen, Musikschulen und so weiter. Also das Phänomen, was Sie gesagt haben, ist ein schichtspezifisches Phänomen. Kevin sitzt genauso lange vor dem Fernseher wie Ali und wie Hakan. Und Chantal sitzt genauso lange wie Esra und Edda. Und das liegt daran, dass die alle aus der gleichen bildungsfernen Schicht kommen. Die Bildungsbürgertumskinder, die haben überhaupt keine Zeit fürs Werden. Also die Radikalisierung, nur über den Fernsehkonsum aus den Herkunftsländern zu erklären, ist also komplett fehl. Nein, nein, bei der Radikalisierung nicht. Nein, bei der Radikalisierung nicht.
Grund. Das beeinflusst auch. Also vor 30 Jahren wurden die Türken, auch andere Migranten, die haben im Ghetto gelebt. Wie das der Kevin und der Hakan und so. Das ist alles nicht, das sind keine Alien. Die sind aufgrund von unseren Eltern großgezogen.
Oder auch nicht gezogen und wurden sich, gezogen. Nein, die wurden sich überlassen, haben ihre Identität, nein.
Kinder so unterdrückt.
Ich muss sie korrigieren.
Die haben die so unterdrückt aus. Diese Kinder ist ja keine Wunder, dass die jetzt Extremistin oder da oder diese Seite geworden sind. Ist ja kein Wunder.
Also die Parameter, Wunder. Nein, die Parameter sind andere. Entschuldigung, ich muss sie korrigieren. Anders. Ich muss sie korrigieren, weil, Entschuldigung, ich arbeite in diesem Thema. Also da müssen Sie mir auch gestehen, dass ich darüber ein bisschen Ahnung habe.
Ich kann doch auch meine Meinung sagen.
Nein, nein, darum geht's nicht. Nein, ich muss sie korrigieren, weil dieses Erklärungsmuster, was Sie bringen, betrifft auf andere Bereiche, aber nicht auf den Extremismus. Beim Extremismus sind die Ursachen ganz, ganz andere. Die Ursachen sind eben, wie ich vorhin gesagt habe, dass in den Familien diese Kommunikation nicht da ist, dass die Kinder sich selbst überlassen und dass die Kinder ein Identitätsproblem haben. Sie wissen nicht, wer sie sind. Kinder, die wissen, die mit ihrer Kultur sich auseinandergesetzt haben, die ihre Kultur reflektiert haben, die haben damit kein Problem, mit anderen Kulturen in Kontakt zu treten. Die, die das nicht reflektieren, so wie die erste Generation, wie meine Vatergeneration, die haben den Kontakt gescheut, die haben sich abgekapselt. Aber das ist jetzt ein Problem der Integration, aber nicht der Radikalisierung, nicht des Extremismus. Extremismus hat andere Ursachen. Extremismus hat nicht die Ursache, dass die Jungs vor den türkischen Sendern sitzen. Die sitzen nicht vor den türkischen Sendern, die sitzen vor dem PC. Die sitzen vor dem PC, die werden nicht über türkische Sender radikalisiert, die werden über Facebook radikalisiert, die werden über Instagram radikalisiert, die werden über die YouTube-Channels radikalisiert. Nicht über türkische Sender, nein. Das ist nicht die Ursache und das ist nicht das, was ich jetzt gerade mir aus den Fingern sauge, sondern das ist die Erkenntnis des Verfassungsschutzes, die eben diese Jugendlichen analysiert haben, ihre Biografien sich angeschaut haben. Die Ursache sind nicht die herkunftssprachlichen Fernsehsender, nein, die Ursachen sind YouTube. Die sitzen wirklich und ziehen sich ein YouTube-Video nach dem anderen rein. Probieren Sie es mal aus, hören Sie sich mal 4 Stunden lang Pierre Vogel an, tun Sie sich das mal bitte an. Der Typ ist klasse, der ist cool. Der redet den Jungs aus der Seele. Also der redet in dieser Jugendsprache mit einem kölschen Akzent, der weiß, wo es lang geht. Ich finde den nicht cool, um Gottes Willen, darum geht es nicht. Die Jungs finden den cool. Da ist einer, der redet in ihrem Slang, mit Wörtern, die sie und ich nicht benutzen. Und deshalb kommt er bei denen gut an. Weil er denen aus der Seele spricht. Also ich weiß nicht, wo der so einen Rhetorikkurs gemacht hat. Also rhetorisch ist... Hm?
Der hat wahrscheinlich gar keinen gemacht. Also ich hab den schon reden hören.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe gedacht, der weiß gar nicht, wovon er da redet.
Aber das erkennen Sie, aber nicht der 15-Jährige. Kevin erkennt das nicht. Nein, Kevin findet das cool.
Er ist von seinem Erscheinungsbild. Er steht da, ich bin hier, ihr hört mir jetzt zu.
Genau.
Und ich habe was zu sagen.
Ganz und das klar. Kommt an. Nicht bei Ihnen, nicht bei mir, aber bei den 15-Jährigen.
Die Wirkung, ich habe es gerade genauso gemacht, ja. Alle gucken mich an.
Genau.
Ganz einfaches Prinzip.
Und weil es so einfach ist und weil die Argumente so einfach sind, weil die Lösungen auch und die Antworten so einfach sind, kommt es bei diesen Jugendlichen auch wirklich gut an.
Ja, natürlich, da brauchen Sie nicht mehr nachdenken.
Genau.
Das ist vorgefertigt.
Genau, genau. Die haben die vorgefertigten Antworten auf komplexe Fragen, die so schön einfach sind. Und die nehmen die Verantwortung an und sagen, Jürgen, du brauchst dir keine Gedanken machen. Ich habe die Lösung. Du brauchst die Lösung nicht suchen. Ist nur menschlich. Und sie vergessen nicht, das sind 17, 18, 20. Ab 25 hört es wieder auf. Das ist diese Phase. Die Phase kurz vor der Adoleszenz, vor dem Erwachsenwerden, bei dem einen dauert es ein bisschen länger, dann dauert es bis 30, aber die radikalisierten Jungen, wenn Sie sich die Statistiken angucken, die Ausgereisten, die meisten sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. Die kann man nämlich blenden. Hier in der Runde werden Sie niemanden. Da kann Pierre Vogel noch so eine Show abhalten. Keiner von uns wird dem doch auf den Leim gehen. Warum? Weil wir reflektierte Menschen sind. Weil wir uns, mit dem Glauben oder Nicht-Glauben, ist egal, aber wir uns auseinandergesetzt haben. Die Jungs und Mädels haben das nicht. Ich habe eine 17-Jährige gehabt, die war so verknallt in diesen einen Salafisten. Boah, ich hab fast ein Jahr gebraucht, bis ich die von dem losgekriegt habe. Die war so, die hat dem in die Augen geschaut und egal, der konnte sagen, was er wollte. Die war hin und weg, alles war richtig von dem, weil sie auch nicht drüber nachgedacht hat. Ist ja auch so schön einfach, ne? Warum sich selbst Gedanken machen? Warum sich selbst über die Welt Gedanken machen? Andere haben es ja getan. Und beim Rechtsextremismus ist es genauso. Das deutsche Volk wird überrannt von der anderen Kultur. Wir müssen uns schützen. Die armen Deutschen. Bald wird es keine Deutschen mehr geben. Und die Lösung ist, wir müssen aufstehen. Genau die gleiche Retour. Genau die gleiche Rhetorik. 1:1 identisch. Es gibt eine ganz tolle Karikatur, wo dann der Rechtsradikale mit Springerstiefeln dem Dschihadisten die Hand geben und sagen, danke. Also die sagen sich gegenseitig danke, weil sie sich gegenseitig auch sozusagen in ihren Argumenten bestätigen. Der Dschihadist braucht den Rechtsradikalen und der Rechtsradikale braucht den Dschihadisten. Und nur wenn beide da sind, haben sie Daseinsberechtigung.
Frau Özcan, ich möchte Sie ungern unterbrechen, aber wir müssen auch auf die Zeit achten.
Tut mir leid, ich kann unendlich reden.
Danken. Herzlichen Dank erstmal.